Con Spirito, der Podcast des Hauses der Musik Innsbruck. Mein Name ist Wolfgang Laubichler. Heute zu Gast Jörg Wittmann. Lieber Jörg, du bist Klarinettist, Komponist, Dirigent und unterrichtest auch noch. Sehr lange an der Musikhochschule Freiburg, jetzt an der Barenboim Side Akademie. Wie bekommt man das alles unter einen Hut?
Sehr gute Frage. Ich bin täglich damit beschäftigt. Nein, es ist ja eigentlich umgekehrt. Ich bin wahnsinnig glücklich, dass ich das alles machen darf. Und ich finde, dass sich diese verschiedenen Tätigkeiten gegenseitig befruchten, dass es manchmal ein natürlich rein logistisches Problem ist oder dass man sich die Zeiten zum Komponieren richtig gehen freischaufeln muss. Das ist auch klar. Aber ich bin so dankbar, dass ich das alles machen darf.
Wie darf man sich deinen Arbeitsalltag vorstellen? Vormittags üben, nachmittags Partituren studieren, abends komponieren?
Früher habe ich es so gemacht, mit einer kleinen Abweichung, dass ich nämlich immer nachts komponiert habe. Bis vor ein paar Jahren, vor 7 Jahren ungefähr. Bis dorthin habe ich immer nachts komponiert, was ich auch sehr geliebt habe, weil es einfach still war. Auch die nächtliche Atmosphäre hat mich sehr, glaube ich, sehr inspiriert. Aber irgendwann hat mir mein Körper sehr deutlich gesagt, dass dieses tagsüber Unterrichten, Spielen, Reiserei natürlich, Tourneen und dann noch nachts komponieren, dass das doch ein bisschen ungesund ist. Und heute, ich hätte es nie geglaubt, wenn mir das jemand vorhergesagt hätte, komponiere ich glücklich um 8, 9 Uhr morgens beginne ich und bin glücklich. Also ich probiere es im Moment mehr zu trennen. Also wenn ich komponiere an einem Stück, probiere ich wirklich am Stück, idealerweise 5 Wochen, was ich kaum je habe, aber am Stück zu komponieren. Und wenn ich wie jetzt bei euch dirigierenderweise, spielenderweise unterwegs bin, da hätte ich jetzt früher auch noch komponiert zwischen den Proben. Das mache ich jetzt auch nicht mehr, sondern jetzt bin ich hier ganz Bühnenmensch.
Solche Mehrfachbegabungen wie du waren in der Musikgeschichte nicht selten. Man denke etwa an Mozart, Beethoven, Brahms und manche andere. Heute ist das eher selten. Man muss schon lange nachdenken, um überhaupt auf Namen zu kommen. Warum ist das so?
Eine sehr gute Frage. Ich glaube, dass die Schere ein bisschen auseinandergegangen ist Mitte des 19. Jahrhunderts. Bis dorthin war es, wie du sagst, eigentlich selbstverständlich, dass ein Komponist 1, 2, 3 Instrumente gespielt hat und die Komponisten ihre Sachen auch spielen konnten. Noch Richard Strauss hat seine Opern seinem Verleger am Klavier komplett vorspielen können. Ich glaube, es ist Mitte des 19. Jahrhunderts auseinandergegangen, wo plötzlich es eben den Typus des Virtuosen gab. Plötzlich auch den Typus des Maestro, ja, der vorher gar nicht so wichtig. Und eben auch diese Vorstellung, dass in seiner Dachstube wahnsinnig oder genialisch oder beides komponierende Kompositionsgenie, sage ich jetzt. Also ich will es gar nicht ins Lächerliche ziehen, weil es mit faszinierenden Figuren verbunden ist. Man denke an Niccolò Paganini, an Franz Liszt natürlich. Faszinierende Figuren, aber da ging das auseinander. Für mich persönlich hat diese Einheit der Musik, das Universelle von Musik, nicht zu existieren aufgehört. Mir ist das etwas ganz Wichtiges, dass ich auf all diesen Feldern tätig sein darf.
Der Ausgangspunkt deiner Musikkarriere war wohl dann doch die Klarinette. Warum hast du dich für dieses Instrument entschieden?
Ich war damals es nannte sich musikalische Früherziehung und es wurden uns Instrumente vorgespielt. Also ich muss 6, 7 gewesen sein. Und meine Eltern erzählen es mir so, dass ich eines Tages zu ihnen gekommen bin und mit dem Brustton der Überzeugung ihnen gesagt habe, ich möchte jetzt Klarinette lernen. Und die haben mich eben auch gefragt, was ist passiert. Und uns wurde eben die Klarinette an dem Tag vorgestellt. Und ich habe mich sofort in diesen Klang verliebt. Aber natürlich, Kinder wünschen sich alles Mögliche. An einem Tag wollen sie eine Katze, am nächsten Tag oder nächste Woche ein Hund, dann eine Klarinette womöglich. Und meine Eltern haben noch ein paar Wochen gewartet, ob das nicht auch wieder vorbeigeht. Als sie aber gemerkt haben, dass es mir wahnsinnig ernst ist, habe ich meine erste Klarinette bekommen. Und seitdem haben sie sehr, sehr unterstützt.
Wenden wir uns ganz kurz diesem Instrument zu. Die Herkunft ist für mich sehr verwirrend. Ein Vorläuferinstrument war das Chalumeau, dann gibt es auch die ähnlich klingende Chalmei, das ist aber was ganz anderes. Der Name Clarinetto lässt wieder an eine kleine Trompete denken. Könntest du da etwas Licht in diese Angelegenheit bringen?
Ich glaube, dass die Historiker tatsächlich besser können. Aber mich hat es immer interessiert, dass in den Partituren ja auch, also Mozartschen Partituren etc., ja von Clarini die Rede ist. Und es sind natürlich keinesfalls Klarinetten, sondern das sind die Trompeten. Ja? Also diese Verwandtschaft hat mich sehr interessiert. Das Chalumeau ist, glaube ich, tatsächlich der wichtigste Ursprung mit dem weichen Klang. Das ist, glaube ich, was ganz Wichtiges. Und natürlich dann die Emanzipation der Klarinette. Also bei Haydn gibt es ein paar wenige Sachen tatsächlich mit Klarinette, aber was für uns Klarinettisten natürlich ein bisschen schade ist, dass wir in der Barockzeit, natürlich, da gab es uns in der Form noch nicht und haben dementsprechend auch so gut wie kein Repertoire. Aber wir müssen natürlich ewig dankbar dem Wolfgang Amadeus Mozart sein, weil der zwar nicht der Erste war, der für die Klarinette geschrieben hat, aber er hat sie emanzipiert und zwar in all ihrer Chromatik, die auch plötzlich möglich war. Das ist ja das Unglaubliche an den Mozartschen Werken, die Chromatik, dass er die Klarinette so nicht nur vollchromatisch einsetzt, sondern wie er das tut im Klarinettenkonzert, diese ja, Lamento-Bässe, diese endlosen, eigentlich im dritten Satz immer endloser werden, chromatischen, absteigenden Figuren oder nach oben. Orchester antwortet. Noch eine Oktave tiefer. Also dieser Registerreichtum, das hat der Mozart einfach wie kein anderer bei uns verstanden. Natürlich mit Brahms natürlich noch. Und ich würde einen noch nennen, der unser Instrument verstanden hat, wie eben sonst nur die beiden anderen genannten. Das ist nämlich Karl Maria von Weber, der für den Münchner Klarinettisten Heinrich Josef Bermann seine, wie ich finde, wirklich Meisterwerke für Klarinette geschrieben hat. Man darf auch nicht vergessen, die Frau von Mozart war eine weberische, Constanze von Weber. Und der Weber wusste natürlich ganz genau, auf welchem Niveau, ja, mit welchem Niveau er verglichen wird, wenn er für die Klarinette schreibt. Also die haben unser Instrument wirklich ja, mit Liebeserklärungen bedacht.
Wann und vor allem, wie hast du dann mit Komponieren begonnen?
Das kommt auch von der Klarinette, weil ich zu Hause, wenn ich geübt habe, ich habe wahnsinnig viel improvisiert. Und ich habe mich dann am nächsten Tag sehr oft wahnsinnig geärgert, dass ich mich nicht an die schönen Stellen des Vortages erinnern konnte. Und ich musste schlicht und einfach eine Möglichkeit finden, es aufzuschreiben. Und damals dachte ich auch, das Komponieren ist das Aufschreiben des Improvisierten. Und ich finde das ehrlich gesagt bis heute eine sehr schöne Definition. Es ist in der Realität in der Musik, die ich schreibe, oft ein wenig komplexer, aber die Definition gefällt mir nach wie vor.
Du hast natürlich einige Werke für Klarinette geschrieben, in den unterschiedlichsten Konstellationen. Ist das etwas Besonderes für dich?
Also ganz früh gibt es ja diese Fantasie für Klarinette Solo, die ich mit 19, glaube ich, geschrieben habe. Das ist ein Stück, was mir immer noch sehr nah ist, was ich auch sehr gerne spiele, wo in 6 Minuten in hypervirtuoser Weise all das versammelt ist, was ich zumindest damals und auch bis heute an der Klarinette sehr liebe. Aber irgendwann hat ein Reflexionsprozess natürlich eingesetzt und ich hatte ein Misstrauen gegen mich selber, ob ich denn am Ende vielleicht nur die Sachen für die Klarinette schreibe, die gut liegen. Und das war eine richtig gehende Krise. Und da habe ich im Jahr 1997 mein Stück 5 Bruchstücke für Klarinette und Klavier, was ich übrigens mit Heinz Holliger am Klavier eingespielt habe, das habe ich da geschrieben. Und dort habe ich versucht, ein Ding der Unmöglichkeit in Klammern, alles zu vergessen, was ich über die Klarinette weiß und das Instrument für mich wirklich nochmal neu zu entdecken. Sprich Klappengeräusche, Luftgeräusche, das, was man sozusagen im Klarinettenunterricht ja auch gesagt bekommt, versucht das zu vermeiden in der Klanggebung. Das sind aber interessante Sachen, die ich, auch wenn ich Mozart spiele, oft bewusst einsetze. Und jetzt, fast 20 Jahre nach der Fantasie für Klarinette Solo, habe ich wieder ein Solostück geschrieben, 3 Schattentänze. Und jetzt habe ich den Eindruck, jetzt bin ich wieder wie ein Vogel, ja, frei in dem für die Klarinette schreiben und habe da auch nochmal versucht, die Klarinette aufgrund meiner Erfahrungen mit dem Instrument nochmal anders und nochmal neu zu denken.
Werke für Streicher spielen in deinem Schaffen eine große Rolle. Es gibt einige Werke für Streichorchester, 2 Violinkonzerte, ein Bratschenkonzert, ein Cellokonzert. Ich denke aber auch an die Etüden für Violine Solo, aber auch vor allem an die Streichquartette. Was interessiert dich daran so sehr?
Oh, ich liebe Streichinstrumente und ich liebe es, für sie zu schreiben. Da bin ich natürlich sehr dankbar meiner Schwester, mit der ich aufgewachsen bin, die eine wunderbare Geigerin ist, von der ich unglaublich viel gelernt habe, weil ich immer fragen konnte. Also schon in unserer Jugend, ich habe immer gefragt, was passiert, wenn man die Geige auf den Kopf stellt, dann mit einem Kratzgeräusch das und das macht. Also das klingt ein bisschen salopp jetzt, aber meistens kam sie zurück und sagte, ja, ich habe es ausprobiert, es geht nicht. Aber beim Ausprobieren habe ich Folgendes entdeckt. Und so haben wir zum Beispiel in den Geigenetüden, glaube ich, wirklich Dinge zusammen entdeckt, die es so selbst in einem neuen Musikkanon in der Weise noch gar nicht gab. Als ich dann zum Beispiel mein Jagdquartett geschrieben habe, was das Aditi-Quartett aufgeführt hat, die kamen aus dem Staunen und Lachen gar nicht mehr heraus, weil sie wirklich Dinge entdeckt haben auf ihrem Instrument, was selbst sie noch nie machen mussten. Also für die Streicher schreibe ich enorm gern, aber natürlich für alle anderen Instrumente auch. Aber es ist mir, obwohl ich nicht Streicher bin, es ist mir sehr nah.
Bei den Streichquartetten hältst du jetzt bei insgesamt 10. Ab dem 6. beschäftigst du dich dabei mit Beethoven. Das ist auch bei Comprio der Fall, das bei dem Konzert mit dem Tiroler Symphonieorchester erklingen wird. Wie fließt die Musik Beethovens in diese Werke ein?
Also ich muss zunächst sagen, dass Beethoven bis auf die 7. Symphonie, die ich als Jugendlicher schon heiß und innig geliebt habe, und natürlich seine Con-Brio-Sätze, die Allegro-Con-Brio-Sätze, schon als Kind habe ich vielleicht ein bisschen zu früh schon gespielt, dann Beethoven-Gassenhauer-Trio Opus 11, Kopfsatz Allegro-Con-Brio. Also dieser Gestus hat mich immer fasziniert, aber für mein Komponieren hat Beethoven lange Zeit so gut wie keine Rolle gespielt. Es war ein ferner Planet, ein angestaunter, ein bewunderter, vielleicht auch ein wenig gefürchteter Planet. Aber erst mit dem Anruf eigentlich von Marius Jansons, als er mich gefragt hat, ob ich zur 7., 8. Beethoven ihm für seinen Münchner Beethoven-Zyklus eine Ouvertüre zu diesen zwei Symphonien schreiben könnte, erst dadurch hat meine bewusste kompositorische Auseinandersetzung mit Beethoven begonnen. Und jetzt auch in den Streichquartetten, das ist eine so große Freude, da geht es vor allem um die späten Beethoven-Streichquartette, vor allem um das von mir heiß geliebte Opus 130-Streichquartett, was ich für mich das Quartett der Quartette ist. Da hat er jede Satzform noch einmal erfüllt und gleichzeitig neu erfunden. Allein dieser ist ja eigentlich ein spanischer Tanz, diese Pam-Bradam, 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 Pam-Bradam. Es kommt mir immer vor, als ob das ein riesen orchestraler Exzess im Fortissimo ist, aber er schreibt es im Pianissimo. Aber es hat die Energie eines Fortissimo. Oder das Alla Danza Tedesca, worum der Mittelsatz meines 8. Quartetts kreist. Das ist ein Rätselstück, das beschäftigt mich. Das liegt auf meinem Nachttisch nach wie vor. Ich werde immer noch nicht draus schlau, aber ich liebe es, heiß und innig. Und dann den Schlusssatz, die große Fuge dazu zu schreiben. Also es ist purer Wahnsinn. Und dann mein 10. Quartett. Jetzt das 9. habe ich noch übersprungen übrigens. Aber das 10. habe ich zuerst geschrieben, weil ich wusste, dass der Zyklus muss mit der Cavatina enden, die ich auch so nenne. Was seine Liebeserklärung ist, eine Hommage an diese unnennbar schöne und rätselhafte Cavatina von Beethoven aus dem 130, wo er die seltsame Vortragsbezeichnung beklemmt der ersten Geige schreibt über dieser seltsamen Synkopenstelle. Also das ist so visionär, diese Musik. Das war mir eine ganz große Freude und ich glaube auch, dass diese Beschäftigung natürlich überhaupt noch nicht abgeschlossen ist.
Kannst du uns noch ein paar Gedanken zu Comprio mitteilen?
Also mich hat natürlich fasziniert, ich habe nicht dem Marius Jansons auch damals gesagt, die 7. liebe ich, da rennt er bei mir offene Türen ein, aber die 8. verstehe ich nicht, das habe ich ihm gesagt. Und dann hat er, klug wie er war, geantwortet, ja, aber wenn Sie das Stück dann für uns schreiben, dann können Sie sich ja nochmal damit beschäftigen und Sie werden sicher auch in der 8. ganz vieles entdecken und lieben lernen. Und genauso war es. Jetzt denkt man, dass der Beethoven mit seiner 7., mit seinem Allegro con Brio Schlusssatz, wo nun wirklich alles betont wird an Zählzeiten, was man als kultivierter Musiker im Musikunterricht lernt, betont das nicht. Also immer die unbetonten Zählzeiten. Und über dieses Phänomen wollte ich ein Stück schreiben, über dieses Phänomen, dieses mit Fleiß betonen des Unzulässigen. Also die Beethoven 7. ist ja übersät mit Sforzati. Was geschieht in der 8. und auch schon im Schlusssatz der 7.? Die Emanzipation der Pauken. Es ist ja ein verkapptes Paukenkonzert, das Conbrio. Das braucht einen irre virtuosen Pauker, was wir mit Herrn Zorn ja hier, einen fantastischen Pauker hier haben, der das phänomenal spielt und sich zu eigen macht. ich werde von den Paukern entweder gehasst oder geliebt für dieses Stück, aber weil es so wahnsinnig schwer ist. Also der Paukenpart ist wie ein Solopart, so umfangreich. Aber selbst die, die mich hassen, lieben mich eigentlich am Schluss auch, weil am Schluss kriegen sie am meisten Applaus. Und in dem Stück, nein, das ist zu salopp, aber du weißt, was ich meine. Und was uns moderne Komponisten beschämt an der Beethoven 7 und 8, ist die vergleichsweise kleine Besetzung. Es sind ja nur Streicher, doppeltes Holz und die Rhythmusgruppe, wird man im Jazz sagen, sind ja nur in Anführungszeichen zwei Hörner, zwei Trompeten, Pauke. Und das beschämt uns moderne Komponisten. Wir denken ja immer, unter 13 Schlagzeugern brauchen wir gar nicht anfangen, solche Rhythmusexzesse zu entfesseln. Beethoven macht diesen irrsinnigen rhythmischen Furor, entfesselt er mit dieser vergleichsweise kleinen Besetzung. Deshalb habe ich mein Stück Con Brio auch für die gleiche und identische Besetzung der Beethoven 7 und Beethoven 8 geschrieben.
Haben dich auch andere Komponisten inspiriert? Oder fragen wir anders, gibt es für dich kompositorische Vorbilder?
Also da muss man ganz vorsichtig sein, weil auch die Namen, die du vorher genannt hast im Zusammenhang mit mir, da schämt man sich ja dafür, das möchte man gar nicht in einer Reihe genannt werden. Die bewundere ich so sehr und bin glücklich, als Musiker, als Klarinettist, als Dirigent mit ihnen quasi täglich vertraut zu sein oder mit ihnen täglich zu tun zu haben. Aber das ist natürlich ganz unzulässig da. Ich bewundere sie, aber deshalb zögere ich auch zu sagen, sozusagen, ja, Vorbilder eins zu eins. Aber es gibt natürlich Komponisten, die ich besonders liebe. Und ich nenne sie jetzt ohne Reihenfolge einfach, also es ist doch, Mozart ist für mich ganz, ganz wichtig, immer wichtig gewesen und wird immer noch wichtiger. Robert Schumann in seiner Zerrissenheit, in seiner Modernität, der Melodieführung, was mir immer vorkommt wie Oszillographen, ja, also diese Oszillogramme im Krankenhaus, diese Ausschläge von Fieberkurven. Ganz typische, diese gezackten Ausschläge bei Schumann. Ich habe sogar mal ein Stück drüber geschrieben mit dem Titel Fieberfantasie. Alban Berg, Pierre Boulez und unbedingt in der gleichen Reihe ebenbürtig zu nennen für mich Miles Davis. Ich bin ein großer Verehrer von Miles Davis.
Wenn du jetzt ohne einen speziellen Auftrag ein neues Werk schreiben könntest, was und für welche Besetzung wäre es dann?
Es gibt über Jahre hinweg einen Liederzyklus, den ich ohne Auftrag schreibe. Ich habe ihn jetzt sogar seit 7 Jahren liegen gelassen, aber ich habe über sicher 10 Jahre einen Liederzyklus begonnen. Das ist etwas, was ich jederzeit fortsetzen könnte und auch wollte. Ich habe einen relativ umfangreichen Liederzyklus für den Christian Gerha geschrieben, Das heiße Herz, wo im Zentrum der Klabund steht, ein wunderbarer, zu unbekannter Dichter, der die Innigkeit der deutschen Romantik verbindet mit diesem Berliner Schnauze-Tucholsky-Ton, so würde ich ihn beschreiben. Der ist am häufigsten vertreten in diesem Liederzyklus und das ist ein alter Traum von mir, überhaupt einen Liederzyklus zu schreiben, den ich mir jetzt mit Das heiße Herz verwirklicht habe, der, glaube ich, fast 40 Minuten lang ist. Aber Liederzyklus, das ist etwas, da möchte ich unbedingt weitermachen.
Das klingt großartig. Vielleicht hört das ja jetzt ein großer Veranstalter. Vielen Dank für das Gespräch und für die interessanten Einblicke.
Ich bedanke mich. Es macht mir große Freude, hier in Innsbruck zu sein und mit dem Orchester hier zu arbeiten. Vielen, vielen Dank dir.